Um Demenz geht es immer bei Kopfsache. In den allermeisten Fällen auch um alte Leute. Aber heute nicht.
Nein, heute reden wir über die Young Carers. Und das muss man sich vorstellen, das fängt mit 10, 13 an. Bis 17, dann sagt man eben Young Carers. Und dann ab 18 bis 25 um Adult Carers. Aber man ist ja noch lange Sohn und Tochter, sicher bis 30, wo man auch immer die Eltern noch braucht. Aber eben, man kehrt um sie, das heisst, wir sorgen
sorgt
uns.
Sich, ja. Um, kümmern sich.
Genau, um sich. Die jungen Erkrankten. Das heisst, wie nicht deine Eltern werden erkrankt, sondern das werden, du wärst erkrankt und deine Kinder müssten sich um dich kümmern.
Die sind jetzt genau Teenager, 14, 17, Matur, Berufswahl, schon ein bisschen die Jungs, aber vor allem ihre Freundinnen, das sind Themen und nicht Mutter oder Vater müssen pflegen.
Genau.
Und in dieser Folge reden wir mit einer jungen Frau, die ihre Mutter pflegt, eben eine sogenannte Young Carerin. Sie ist Carmen Bründler. Und ihre Mutter ist heute 66, Carmen ist um die 30. Als ihre Mutter an Demenz erkrankt ist, das war vor ein paar Jahren, war Carmen 25 und ihre Mutter dort mal noch nicht mal 60. Und was sie eben sagt, dass das Offensichtliche, die Vergesslichkeit, vielleicht gar nicht unbedingt muss im Vordergrund stehen.
Ja, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, dass, glaube ich, immer noch mega viele Menschen nicht wissen, was wirklich dazugehört. Weil den Leuten ist so, das Erste, was ihnen in den Sinn kommt, ist Vergesslichkeit. Und ich muss sagen, bei meiner Mami war das wie nicht so im Vordergrund gewesen. Es war ein Teil gewesen, aber es war eigentlich fast ein kleiner Teil davon gewesen. Und es hat so viele andere Challenges gegeben, mit der ganzen Person, die sich verändert hat, mit Schlafproblemen, Schlafrhythmus, Essen. Mittlerweile, sie kann nicht mehr laufen, sie kann nicht mehr allein essen, sie kann nicht auf das WC gehen. Es kommen so viele Sachen dazu. Es ist viel mehr als einfach nur Vergesslichkeit. Und ja, das ist halt mit so vielen Challenges eigentlich verbunden.
Und Persönlichkeit?
Auch, also komplett. Meine Mami hat, also eben jetzt sowieso, meine Mami ist jetzt so im Endstadium. Es ist mega schwierig. Viele Leute fragen auch, kennt sich denn deine Mami noch? Das finde ich eigentlich auch, ich verstehe es mega, wieso das die Leute fragen. Und das ist aber auch so etwas für mich, ist mir gar nicht so wichtig. Weil, ob sie mich kennt oder ob sie jetzt einfach spürt, ich bin ein Mensch, der ihr Liebe geben will, der für sie da ist, das ist mir das Wichtigste eigentlich. Aber die Persönlichkeit, ja, es hat sich komplett verändert. Und am Anfang eigentlich, das ist auch auf eine lustige Art. Sie ist plötzlich eigentlich offener geworden und mehr auf die Leute zugegangen. Und davor war das meine Mami nicht gewesen. Oder dann halt auch Sachen sagen, die unabbracht sind. Ja, es gibt ganz viel eigentlich auch Persönliches, was sich ändert, ja.
Wir sind da schon mitten ins Gespräch mit der Carmen Bründler eingetaucht, Judith. Und es ist schon noch eindrücklich, oder, dass man bei Leuten, die eben noch nicht im fortgeschrittenen Alter sind, man zuerst gar nicht an Demenz denkt.
Zu diesem Thema habe ich auch noch mit der Lili telefoniert und sie hat mir erzählt, wo ihr Vater eine Demenz entwickelt hat, war sie gerade einmal 13 und ihre Brüder 7. Und sie hat das einfach so erlebt, als ob er mega komisch ist. Und einmal hat sie so ein Erlebnis gehabt mit ihm. Sie wollten zu Nacht essen und sie hat gefunden, hey, mach mal das Raclette-Öffeli parat. Und er hat gefragt, was ist das? Und sie hat dann nur gesagt, ey, tu nicht so blöd. Das war ihre Reaktion gewesen.
Und das finde ich schon einen erstaunlichen Unterschied. Also ich war gut 40, wo Demenz bei meinen Eltern ein Thema geworden ist. Mein Vater natürlich schon über 75. Und er hat dann zum Beispiel gesagt, hey, kannst du mir das mal vorlesen, da, wo die Bank mir schreibt oder die Versicherung oder die Krankenkasse? Ich komme gar nicht mehr draus. Er hat das noch perfekt können vorlesen, aber er hat nicht mehr die Information können interpretieren, was das heisst. Aber bei den Jungen muss man ja zuerst einmal drauf kommen, weil wenn man von Young Carers redet, also von jungen Teenagern, die sich um ihre Eltern kümmern, sind ja die Älteren um die 50, also noch lange nicht pensioniert.
Ja, es geht eigentlich wirklich ums Ausschlussverfahren, weil es gibt ganz viele Krankheiten, die die gleichen Symptome haben können, weil eben die Vergesslichkeit ist etwas, aber es gibt ja ganz viele andere Symptome noch und man denkt einfach nicht daran. Die Lili hat auch gesagt, so im Nachhinein hat ganz, ganz vieles dann Sinn gemacht. Ihr Vater hat dann Diagnosen bekommen, wo er schon eine mittelschwere Demenz hatte. Also ein mega langer Leidensweg. Und sie hat gesagt, zum Beispiel, beim Spazieren sei er immer 100 Meter vor der Familie gelaufen und hat mit keinem Mensch geredet. Und sie hat das extrem komisch gefunden. Oder sie in der Pubertät hat Freundinnen eingeladen und der Vater ist immer viel zu nahe zu diesen Freundinnen und hat ganz komische Sachen gefragt. Das sei so peinlich. Und du weißt vielleicht als Vater, man ist sowieso peinlich in diesem Alter.
Nein, ich nie.
Du
nie.
Aber, oder wenn dann das noch dazu ist und du denkst, hä, warum reagiert der so komisch und wieso hat der kein Interesse mehr an mir? Also das muss brutal sein für den Entwicklungsprozess.
Und es ist ja genau gegenteilig zum normalen Verlauf eigentlich, oder? Als Teenager wirst du immer mehr erwachsen, willst du weniger Kind sein. Und Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber ich sehe es bei meinen Eltern, die werden wieder mehr Kind und das läuft genau entgegen, das prallt voll aufeinander. Eigentlich brauchen die Kinder die Eltern und plötzlich brauchen die Eltern die Kinder in einem Alter, wo die Kinder das eigentlich noch gar nicht tragen können.
Das ist «Kopfsache», der Schweizer Demenz-Podcast. Ich bin Judith Kronbach, Pflegefachfrau, Gerontologin, Expertin für Demenz und ich berate und unterrichte zum Thema Demenz.
Mein Name ist Alex Plungi, ich bin Moderator und meine Eltern haben Demenz. Ich tue aus meiner Perspektive Erfahrungen, Fragen und Inputs in den Podcast einbringen.
Bei «Kopfsache» reden wir offen über Demenz, sodass Betroffene und Angehörige wertvolle Infos und Tipps bekommen und merken, ich bin nicht allein.
Wir wollen Demenz enttabuisieren und auf eine unterhaltsame Art informieren.
Das ist Folge 35 zum Thema Young Carers.
Und eben, heute geht es nicht darum, dass Oma und Opa Demenz haben. Das haben wir ja schon diskutiert in der Folge 31, wenn wir mit den Kindern über Demenz reden. Jetzt sind wir ein bisschen älter, Teenager, junge Erwachsene. Und jetzt ist eben wie eine Generation ausgeladen worden. Also die jungen Erwachsenen kümmern sich nicht um Großeltern, sondern um die Eltern, wenn die Kinder selber noch jung sind oder eben noch voll in der Entwicklung.
Und dort müssen wir, glaube ich, wieder einmal ein bisschen Struktur reinbringen. Jetzt die Familienstruktur, oder? Es kann ein Elternteil erkrankt sein und der andere Elternteil ist noch gesund. Dann haben wir in dieser Familie Geschwister oder ist jemand allein? Gibt es vielleicht noch Großeltern, die unterstützen können? Im Moment habe ich gerade so eine Situation, dass Großeltern eben den Eltern schauen, respektive dem Elternteil, der erkrankt ist. Also auch ganz eine komische Mischung, die man ja auch in anderen Krankheitsbildern sieht, oder bei psychischen Erkrankungen oder körperlichen Erkrankungen. Und dort, glaube ich, muss man zuerst einmal System und Struktur anschauen.
Ja, und eben das System geht ja dann ein Stück weit auseinander, weil es wird noch zusätzlich belastet. Es ist ja sonst zum Teil, wissen wir alle, Entschuldigung, Familie nicht das einfachste Konstrukt
genau,
auf der Welt.
Genau, man muss mal schauen, was sie überhaupt sonst für einen Zusammenhalt haben. Gibt es da etwas, eine Basis, wo man darauf aufbauen kann, oder gibt es die nicht? Was haben sie für eine Streitkultur? Wie viele Verletzungen sind schon passiert im langen Krankheitsverlauf bis zu dieser Diagnose? Gerade wie Lili gesagt hat, oder? Sie hat niemand mehr eingeladen, weil er einfach so peinlich war und hat erst irgendwie 8 Jahre später dann Diagnose gehabt. Also da ist auch ganz viel Verletzung passiert.
Kaputt gegangen, oder? Ja. Und eben, wir sind uns einig, Familie ist wichtig, Familie ist schön, aber Familie bringt Schwierigkeiten mit sich aus, sind wir ehrlich. Und da kommt Demenz jetzt einfach oben drauf.
Und dort kommen wir dann direkt zur Rollenveränderung, oder? Du hast vorhin angesprochen, die Kinder sind eigentlich am Gehen, die Kinder müssen sich entwickeln, sie müssen erwachsen werden, sie ziehen aus, sie nabeln sich ab und das wird jetzt einfach brutal gestoppt, oder? Weil der Entwicklungsprozess nicht stattfinden kann, weil man gerade muss in die Rolle vom betreuenden Teil kumpen. Also so wie du das jetzt machst mit 40, muss man dann das mit 20 machen.
Ja, du bist schon an einem ganz anderen Punkt in deinem Leben.
Genau.
Also mit 20, Entschuldigung, hast deine Eltern noch viel, viel nötiger als mit 40, zum nötig so in Anführungszeichen sagen. Man sieht jetzt das nicht im Podcast.
Nein. Der Fachausdruck dazu ist Parentifizierung, das heisst die pathologische Rollenumkehr, wo das Kind Verantwortung übernimmt für einen Elternteil, wo das Kind Aufgaben übernimmt, aber auch emotional muss übernehmen und Aufgaben übernimmt, die eigentlich Eltern zuständig werden. Und das ist bei der Demenz so, das gibt es auch bei Suchterkrankungen, Tumoren oder einfach bei allen Krankheiten, wo eben die Eltern die Rollen abgeben.
Und jetzt aus meiner Sicht als Angehörige kann man glaube ich schon sagen, je früher oder je jünger man ist, umso schwieriger ist das. Ich meine, da braucht es emotionale Unterstützung von den Eltern, vielleicht auch finanzielle Unterstützung, aber ganz sicher zeitliche Unterstützung, eben, wo man ja eigentlich Zeit bräuchte für die eigenen Themen, für die eigene Entwicklung. Und umgekehrt kommt natürlich auch nichts mehr. Also Eltern mit Demenz, die können ja nicht mehr die Liebe geben, den Schutz, die Zuneigung, die Geborgenheit oder auch ganz praktische Ratschläge im Leben kommen ja eigentlich nicht mehr.
Ja, ich glaube, das Erleben von diesen Kindern kann man wie gar nicht nachvollziehen, so als erwachsene Person. Aber ich kann nachvollziehen, dass die Einordnung von dieser Krankheit so schwierig ist, weil man sie eben nicht sieht. Also sie haben lange keine Diagnose und du spürst eigentlich nur so einen uneindeutigen Verlust, wo du wenig weißt, was passiert da. So wie der Mensch mit Demenz ja auch nicht weiss, was mit ihm oder ihr passiert. Dann gibt es den Rollenwechsel. Ich glaube, der ist mega schleichend und man merkt als Teenager ihn gar nicht, dass man da drin reinrutscht.
Und über das reden wir jetzt in dieser Folge. Nach dem Interview haben wir noch ganz viel Gelegenheit, um das auseinanderzunehmen. Aber jetzt tauchen wir ein. Wir haben sie ganz am Anfang schon gehört. Judith, du hast für die Folge geredet mit der Carmen Bründler, die eben so eine Young Carerin ist. Erzähl noch kurz ein paar Worte zu ihr, bevor wir einsteigen.
Sie war 25, als ihre Mutter Demenzdiagnosen bekommen hat. Aber angefangen hat es eben schon viel, viel früher.
Wenn ich jetzt zurückdenke, dann würde ich sagen, wahrscheinlich schon hat es 5 Jahre früher angefangen, wo sich etwas verändert hat. Aber wir konnten nicht können so zuordnen, was ist es wirklich. Und dann aber so wirklich das Jahr vor der Diagnose, wo dann wirklich war, okay, etwas stimmt nicht.
Und jetzt die 5 Jahre vorher, was ist denn passiert? Was hast denn du gefunden? Was ist bei deiner Mutter komisch? Oder hat es sich komisch angefühlt?
Ja, ich würde sagen, sie hat sich ein bisschen verändert im Sinn von, sie war eigentlich jemand mit Hobbys, sie ist in den Turnverein gegangen, das hat so ein bisschen nachgelassen, so die Interessen. Ich glaube, das war so das Allererste, wo wir gedacht haben, ja, aber wir dann halt noch nicht schlimm, etwas Schlimmes gedacht haben. Und ich bin aber zu diesem Zeitpunkt viel im Ausland gewesen. Und wie ich ja jetzt weiss, können so Leute und auch meine Mami das mega lang, mega gut verstecken. Erst im Nachhinein, wenn man jetzt zurückschaut, dann hat es so Zeichen gegeben, aber auch durch ihr Alter.
Was waren denn die Zeichen gewesen?
Eben so das Interesse eigentlich ein bisschen verloren, mit Kontakt mit Leuten haben. Aber es ist wie auch ein bisschen, wir hätten zuerst schon ein Burnout gedacht. Es waren so ein bisschen die Anzeichen gewesen oder vielleicht ein bisschen depressiv verstimmt. So Sachen. Irgendwann haben sie es auch im Geschäft gemerkt. Meine Mami hat bei ihrem Bruder gearbeitet, der Bäckerei. Und sie hat dort seit Jahren gearbeitet und plötzlich hat sie vergessen, Bestellungen aufschreiben, Preise vergessen, was so untypisch war für meine Mami, wo dann das dazugekommen ist und denkt, okay, irgendetwas stimmt wirklich nicht.
Und habt ihr dann mit ihr darüber geredet oder deinen Onkel?
Ja, sie, also die Frau vom Onkel, also meine Tante, sie sind ein bisschen auf meine Schwester zugegangen und gemeint, hey, ist alles okay, weil eben ihnen ist das aufgefallen. Und ja, dann haben wir schon über das geredet. Wir haben angefangen, die ersten Abklärungen zu machen eigentlich. Aber wir haben nichts Böses gedacht eigentlich.
Wirklich Depression oder Burnout oder einfach vielleicht hormonelle Veränderungen, ja. Überforderung jetzt auch mit dem Alter, irgend so etwas.
Ja, genau. Wir haben dann auch gedacht, meine Schwester war dort schon ausgezogen, ich war viel unterwegs und meine Eltern sind schon mega lange geschieden. Wir sind bei meiner Mami aufgewachsen. Und dann haben wir auch gedacht, ja, wer weiß. Also ich habe ein bisschen gedacht, vielleicht ist das wie so ein bisschen, sie hat ihre Aufgabe ein bisschen erledigt und vielleicht kommt eben auch das dann so dazu.
Also so ein bisschen die Trauer von diesen Kindern,
ja,
die jetzt gehen.
Das ist mir dann noch so durch den Kopf gegangen, genau. Mhm. Ja.
Und hat es dann ein Schlüsselerlebnis, wo du gemerkt hast, das ist etwas anderes?
Ja, also ich muss sagen, so das Jahr vor der Diagnose oder dann halt noch so das letzte halbe Jahr vor der Diagnose habe ich mir wirklich Sorgen gemacht zum Teil. Ist meine Mami richtig? Kocht sie sich noch zur Nacht? Mhm. Ich habe dann oft auch irgendwie SMS zweimal bekommen oder mit Schreibfehler. Und das ist dann schon so wirklich, hat man sich Sorgen gemacht.
Also ein Alarmzeichen, das hat sie früher noch nie gemacht?
Nein. Und ich muss auch sagen, eigentlich in dem Moment, wo sie die Diagnose bekommen hat, war sie recht schlecht zu weh. Also dann war sie eigentlich mega tief gewesen. Und ich habe das Gefühl, nachher ist das nochmal wie ein bisschen bergauf gegangen. So, als wäre es vielleicht auch eine Erleichterung gewesen für sie, dass sie jetzt eine Diagnose hat und einen Namen für das. Aber eigentlich zu dem Zeitpunkt der Diagnose ist sie recht schlecht zu Wege gewesen.
Und habt ihr dann zusammen darüber geredet, über die Diagnose? Oder bist du eingebunden gewesen in die ganze Abklärung hinein?
Ganz am Anfang, als wir das abgeklärt haben, muss ich sagen, war mehr meine Schwester, die involviert war. Ich war nicht eben viel im Ausland. Wir sind alle zusammen am Tisch gesessen, am Mittagessen, wo meine Schwester eigentlich die E-Mail vom Neurolog bekommen hat. So, okay, das ist jetzt wirklich die Diagnose.
Also ihr habt die Diagnose per E-Mail bekommen?
Ich glaube, meine Schwester ist davor mitgegangen, aber ich habe das dann nicht so, ich bin viel unterwegs, ich habe das dann nicht so mitbekommen, aber ich weiss noch genau, wie wir am Mittag eigentlich gesessen sind. Und sie das so genau vorliest, was es genau ist. Und zu dem Zeitpunkt habe ich aber gedacht, meine Mami war nicht so gut zu Weg, um wirklich zu realisieren, was es heisst. Und ich, für mich war einfach so Demenz etwas mega Schlimmes gewesen, aber ich habe nicht genau gewusst, wie zuordnen. Weil ich habe nicht viel über das gewusst. Ich habe das von Filmen vielleicht gehört oder so, aber ich habe gedacht, ja, uns betrifft das sicher nicht. Und wenn, dann sicher nicht so früh. Und wenn, dann meine Grossi, aber nicht meine Mami.
Ja. Und wie war das emotional, als deine Schwester das vorgelesen hat?
Ich habe es mega schlimm gefunden. Ich weiss, dass ich nachher noch einen Termin hatte. Und ich bin zwar dorthin gefahren und habe dann aber gemerkt, okay, ich kann das jetzt nicht machen. Und ich habe aber recht lange gebraucht, um im Allgemeinen das so wie akzeptieren zu können. Also mega lang. Ich würde sagen, fast ein Jahr, bis ich mit meinem engsten Kollegen habe ich das schon teilen können. Aber so wirklich mit meinen anderen engeren Kolleginnen darüber reden, hat es fast ein Jahr gebraucht.
Also du hast das total für dich behalten und bist nicht gegangen und hast mit Freunden das besprochen?
Ja, erst später dann, ja. Ich habe irgendwie dann für mich mega viele Infos versucht zusammensammeln und ich wollte es wie auch nicht so wahrhaben. Ich bin eigentlich ein positiver Mensch und ich will eigentlich nicht so aufgeben und alles akzeptieren, wenn etwas so schlechte Nachricht kommt. Und für mich war es so wie, nein, das kann es nicht sein. Also nein, da kann man sicher irgendwie etwas machen, da gibt es sicher irgendeine Lösung. Ja, ich habe das wie nicht so wahrhaben. Und ich glaube auch, wenn man das dann ausspricht und teilt, wird es nochmal wahrer.
Mhm. Und du das hast nicht gesagt?
Ja, ich weiss nicht. Und ich bin schon auch ein Mensch, der, glaube dann viel mit mir selber ausmacht und Zeit braucht, bis ich dann wirklich mit Leuten darüber rede.
Jetzt geht es darum, dass du ja dann wie eine andere Rolle gehabt hast und ihr habt ja dann eure Mutter auch daheim betreut. Mhm. Wie ist das gegangen?
Ja, meine Mami war halt einfach so jung gewesen und am Anfang habe ich, also erstens vom Alter und wir waren im Glanerland gewesen. Ich habe gefunden, es gibt wie nichts Passendes für sie. Ich habe auch gefunden, nein, sie war jetzt doch noch am Anfang doch noch klar gewesen. Zu klar, dass ich jetzt gefunden habe, es gibt etwas Passendes, das für sie gut ist.
Also eine Institution.
Genau. Und für mich ist das wie eigentlich nicht in Frage gekommen. Am Anfang, als sie die Diagnose bekommen hat, haben wir auch mit Hilfsmitteln schauen, dass sie eigentlich zuhause allein sein kann und klar kommt. Aber dann irgendwie, meinte ich, ein halbes Jahr später ist sonst noch etwas dazugekommen. Und durch das, sie hat wie so Schwindel noch gehabt, aber das war unabhängig von der Demenz. Mhm. Aber durch das ist sie mal zusammengebrochen zu Hause, hat dann ins Spital müssen. Sie war dann dort für ein paar Tage und dann haben wir gewusst, okay, wenn sie aus dem Spital kommt, sie kann nicht mehr allein zu Hause sein. Und dann haben wir so schnell eine Lösung suchen. Irgendwie in diesen 3 Tagen hat eine Lösung hin müssen. Und ja, für uns war es dann eigentlich recht klar, wir wollen, dass sie so lange wie möglich zu Hause bleiben kann. Wir wollen so lange wie möglich, dass sie in der vertrauten Umgebung zu Hause sein kann. Wir haben ein schönes Zuhause, einen Garten, der wichtig war, eine Katze. Dass man einfach so lange wie möglich diese Sachen beibehalten kann.
Wie haben denn das gelöst?
Ja, wir haben zuerst eben so eine 24-Stunden-Betreuung gesucht. Wir haben dann jemanden gefunden, der das anbietet. Wir haben aber recht schnell gemerkt, okay, es funktioniert nicht so ganz administrativ auch und haben dann eigentlich jemand privat angestellt. Also eigentlich meine Mami hat dann wie privat eine Betreuerin angestellt. Das waren zwei Damen, die sich abgewechselt haben. Sie waren beide vom Ausland, wo beide je einen Monat gekommen sind und sich dann so abgewechselt haben. Und dann eben mit meiner Mami gelebt haben, bei uns geschlafen haben. Und genau, aber man hat ihnen natürlich auch frei müssen geben. Sie haben ja nicht 24 Stunden 7 durcharbeiten. Und da habe ich einen grossen Teil versucht zu übernehmen.
Das ist ja dann eine ganz neue Beziehung, die da entsteht, ja, mit deiner, mit deiner Mami. Ja. Gibt es da irgendwelche lustige Situationen oder skurrile Situationen, an die du dich magst erinnern?
Genau, unsere Rollen haben sich mega schnell komplett umgedreht. Also ich habe mich mega schnell verantwortlich gefühlt für sie. Es hat sehr viele traurige Momente gegeben. Es hat sicher auch lustige Momente gegeben, ich muss sagen.
Aber traurige ist dann im Vordergrund.
Ja.
Magst du etwas erzählen?
Es hat ganz viele traurige Momente gegeben, weil es ja doch so eine Krankheit ist, die sich immer weiter verschlechtert. Und irgendwie habe ich immer so gefunden, okay, es ist eine Situation, man braucht einen Moment, bis man mit dieser Situation klarkommt. Und ich habe gefunden, sobald ich mit dieser Situation klarkommen bin, ist das Nächste gekommen.
Also du hast nie Zeit gehabt zum Verschnaufen?
Ja. Ja, es ist irgendwie wie ein Flatter ins Gesicht jedes Mal, so okay. Jetzt kommt wieder etwas Neues. Mhm. Es hat mega herzige Momente gegeben. Etwas, was mir in den Sinn kam, ist, meine Schwester hat geheiratet dann auch noch. Es war dann Corona-Zeit, es war eine Hochzeit im kleinen Rahmen. Und es war Mai, schönes Wetter. Wir mussten wie draussen warten, bis die Trauung fertig war durch Corona. Und als sie und ihr Mann rausgekommen sind, sind wir eigentlich spalier gestanden. Und meine Mami hatte dort aber, glaube ich, so mega den Mami-Instinkt gehabt und ist wie gerade so losgerannt zu ihr und hat sie umarmt. Sorry. Ja, das war eigentlich mega herzig. Es ist so wie so ein bisschen ein Kind, wo...
Und sie war wieder die Mama gewesen.
Ja. Ja. Und es ist eigentlich wie ein Kind, wo dann halt einfach drauf losrennt. Und so ist meine Mami ja dann eine Art auch ein bisschen geworden. Und durch das hat es auch lustige Momente gegeben, dass sie einfach etwas gesagt hat, was nicht vielleicht passend war. Das hat keine lustig sein oder auch zum Teil peinliche Momente können sein.
Aber die Rollen haben sich geändert, oder?
Komplett. Also, ja, komplett.
Und wie ist das, wenn man so früh die Mami verliert und dann eigentlich in die Betreuungsrolle rein muss?
Ja, das hat sich ja alles dann schlussendlich einfach so ergeben. Und für mich ist es irgendwie mega, also ich glaube, da geht jeder mega anders damit um. Und, aber für mich ist es wie klar gewesen. Ich will das machen. Mhm. Für mich ist es mega klar gewesen, ich will für meine Mami da sein. Und ja, auch wenn ich mega an meine Grenzen gekommen bin, zu vielen Zeitpunkten. Aber ich würde es wieder so machen.
Und was würdest du wünschen, dir so von uns Außenstehenden in dieser Situation, um dich oder dich und deine Schwester können unterstützen?
Ja, das ist mega schwierig. Ich zum Beispiel habe mich viel austauscht mit anderen Betroffenen. Auch mit Kollegen. Und meine Kollegen waren so herzig und unterstützend immer gewesen, aber ich hatte immer das Gefühl, das kannst du einfach nicht verstehen. Wenn du nicht in dieser Situation bist, man kann es, glaube ich, nicht nachvollziehen, weil ich selber, ich kann mir es nicht vorstellen, was auf uns zukommt. Aber es hat sich immer gut getan, dass jemand nachfragt oder Hilfe oder konkrete Hilfe auch anbietet. Aber mir, ich muss sagen, mir hat es dann gut getan, mit mich anderen Betroffenen auszutauschen.
Also anderen jungen Menschen, die in der gleichen Situation, ja, sind. Und die hast du gefunden?
Ja, ich habe... es war eben Corona-Zeit und so. Und dann habe ich wie einen Instagram-Account gemacht, ein bisschen auf das Thema. Und durch das habe ich recht schnell andere Leute gefunden. Viel aber auch so in Amerika. Ja, das hat mir wie für einen Moment gut getan. Und jetzt bin ich dort aber nicht mehr so aktiv. Weil ich dann auch gefunden habe, ich brauche so eine gute Balance. Wie viel überlege ich über das Thema nach? Und wie viel befasse ich mich mit dem? Ich kann natürlich das verstehen und daraus kommen, mich austauschen. Und es ist aber auch schon deprimierend, wenn man sich dann nur noch mit dem befasst. Irgendwie.
Wie hast du denn den Spagat geschafft zwischen der Betreuung von Mami und Arbeiten und deiner eigenen Entwicklung und Freizeit?
Irgendwie hat es einfach funktionieren. Ja, ich bin selbstständig und ich arbeite viel im Ausland auch. Und ich muss aber auch sagen, dass eben das ist Corona gewesen, durch das bin ich weniger am Arbeiten gewesen. Was vielleicht auch gerade mega gut war, dass ich bin eigentlich mega dankbar, dass ich so viel Zeit mit meiner Mami auch verbringen konnte. Und gleichzeitig dann wieder froh gewesen, als ich wieder mehr geschafft habe. Und Arbeiten ist für mich ein mega Ausgleich geworden. Ich habe das mega gut gefunden, weil das auch so etwas anderes ist und irgendwie eine Leichtigkeit reinbringt. Das war für mich eigentlich ein super Ausgleich gewesen. Ich bin eigentlich gerne dann auch arbeiten.
Und was gibst du anderen mit, die jetzt zuhören, die unbetroffenen Menschen, die ihren älteren Teil betreuen mit Demenz?
Ich habe ein Zeit gebraucht, bis ich darüber reden kann. Ich glaube, da hat jeder sein Tempo. Aber darüber reden ist definitiv hilfreich. Also mir hat das mega viel gebracht. Auch in der Familie. Auch uns hat zum Beispiel Alzheimer Glarus und Koordination, Gesundheit Glarus mega unterstützt, dass man sich so Hilfestellen holt. Und das ist mega, mega wichtig.
Also Hilfe annehmen von außen, mit anderen Leuten reden, schauen, ob es Menschen gibt, die im gleichen Setting im Moment sind, das findest du das Wichtigste?
Ja, ich glaube, mir hat das mega geholfen, zu wissen, hey, ich bin nicht allein. Weil irgendwie, ich habe eben von dem nicht, ich habe das nicht gekannt davor und vor allem nicht in diesem Alter. Und das hat mir mega gut getan, zu wissen, hey, du bist doch nicht allein. Es gibt auch noch andere, die gehen auch genau durch das durch. Und das hat mir geholfen.
Kopfsache ist unterstützt von der Stiftung Plattform Meander, Alzheimer Schweiz, Lundbeck und der Pauli und Fridolin Dublin Stiftung.
Für mich als Angehörige mega spannend, was Carmen Bründler da in dem Interview mit dir, Judith, gerade erzählt hat. Ich kann das sehr gut nachfühlen. Zum Beispiel eben das Verstecken am Anfang, die Rollenänderung, aber auch das, was sie dann am Schluss sagt, dass man muss darüber reden und sich auch die Hilfe soll holen.
Im Rahmen der Recherche zu diesem Thema für die Episode bin ich auf die Gruppe der Young Carers gestossen, wo dort eben genau für das da sind, wo man zusammen reden kann, wo man relativ offen über die Belastungen kann ein Gespräch suchen, wo kein Tabu entsteht und wo sie auch immer wieder sagen, wir müssen nichts erklären, weil alle zusammen wissen, von was ich rede. Das hat mir mega Eindruck gemacht.
Und ich glaube, es ist auch wichtig zu hören, dass man mal muss können und dürfen Dampf ablassen, weil es macht hässig, es macht frustriert, es macht irgendwie weh, einsam und hilflos, dann stößt man einerseits auf Verständnis in so einer Gruppe, da können ja auch Freunde sein oder Partnerin oder Partner, aber so eine Gruppe hilft sicher auch, um einfach mal zu sagen, wie anstrengend das ist, dass man mal Dampf ablassen kann.
Also das Legitimieren von der eigenen Wut, oder? Das einfach ja. Können rauslassen und sagen, hey, mir geht es im Fall schlecht. Oder wie auch immer, dass man...
Schön, genau.
Ich will, dass es nicht anders einführen. Und auch mal können verrückt sein. Also, das finde ich mega, mega wichtig. Und genau für das gibt es ja dann auch die Angebote. Die Lili hat mir das ganz eindrücklich geschildert am Telefon. Eben, dass sie sich nicht erklären muss, dass alle zusammen im gleichen Raum sind und dass das wie so ein Safe Space ist. Und dass man die Geschichten erzählt, dass man darüber diskutiert, je nachdem, wenn jemand schon ein bisschen weiter ist, dass man auch wie so Tipps einholen kann von Menschen, wo man es wie auch annehmen kann, wo es nicht einfach nur eine Empfehlung oder ein Ratschlag ist, sondern ein Raum, wo man ohne den Loyalitätskonflikt kann einfach sein kann. Und der Loyalitätskonflikt ist für mich auch noch so ein wichtiges Thema. Eigentlich ist ja das die Zeit, in der ich mich entwickle, in der ich eine Ausbildung machen sollte, in der ich in den Ausgang gehen sollte.
Ja, eine unbeschwerte Zeit, zum Geniessen auch, oder?
Ja,
wenn jung sein.
Und ausprobieren. Also, und das ist auch da, gehe ich in dieser Zeit, gehe ich vor allem reisen, ich ziehe aus. Und wie viel Loyalität muss ich meinen Eltern entgegenbringen? Wie viel muss ich daheim bleiben, unterstützen, übernehmen? Oder wie viel kann ich jetzt einfach meine Jugend geniessen?
Und da verzichtet man auf viel. Und ihr hört, Judith ist da mit Herzblut dabei und hat das in den Shownotes, in den Beschreibungen von dem Podcast auch ganz viele Informationen und Stichworte hinterlassen. Und an dieser Stelle haben wir noch eine Rückmeldung bekommen. Und Judith, die geht auch ein dickes Stück weiter. Sabine schreibt, ein dickes Dankeschön für diesen tollen Podcast. Ihr macht so eine großartige und wertvolle Arbeit und man merkt, Achtung, jetzt kommt's, dass ihr mit vollem Herzblut dabei seid. Ich glaube wirklich, du gibst da vollen Einsatz, eben, du gehst in die Gruppe rein, hast nicht nur mit der Carmen Bründler geredet, sondern eben auch mit der Lili, die von diesen Jan Kerron, Selbsthilfegruppe, kann man es so sagen, glaube ich, geredet hat. Also du gehst da wirklich an, recherchierst, redest mit verschiedenen Leuten und du hast die Tipps und Tricks zusammentragen. Und auch im Namen von der Sabine, danke.
Danke, danke vielmals, Sabine. Danke dir, Alex. Ja, ich gehe drin rein, weil es ist für mich wirklich eine Herzensangelegenheit. Unbedingt. Und gerade die Young Carers, ich habe mit verschiedenen Menschen geredet und alle gehen wieder anders mit dieser Situation um und das muss auch unbedingt Raum haben.
Genau, und wenn ihr es auch machen wollt, Sabine, dann schreibt uns kopfsach@podcastschmiede.ch. Rückmeldungen, Feedback, Themenwünsche und so weiter einfach schicken. Aus meiner Sicht, wenn ich jetzt das höre, was Carmen Bründler als junge Angehörige da erzählt, ich bin bei weitem nicht mehr so jung, aber es kommt ja dazu, dass man sich um ganz viele Sachen für die Eltern kümmern muss. Und ich finde, vieles ist wichtig, aber nicht alles ist dringend. Man darf sich einmal ein bisschen Luft geben, Luft lassen. Und ich will niemandem zu nahe treten. Aber meine Eltern zum Beispiel sind in vielen Vereinen und die haben ein eigenes Geschäft gehabt. Die mussten überall Mitglied sein. Von Naturschutz über Kinderhilfswerk bis zu irgendwelchen Sportvereinen, die sie unterstützen. Und jetzt kommt da wieder eine Rechnung für eine Mitgliedschaft. Ja, jetzt habe ich verpasst, die zu gründen. Die kostet 40 Franken im Jahr. Eben, ich will niemandem zu nahe treten. Bei gewissen Budgets sind 40 Franken sehr viel. Aber in meinem Fall habe ich gefunden, ja, jetzt habe ich es verpasst. Jetzt habe ich es im Fall auch noch 3 Wochen liegen lassen. Kündige dann auf nächstes Jahr den Vereinsmitgliedschaft, die meine Eltern nicht brauchen. Aber man muss sich da irgendwo, glaube ich, einmal ein bisschen Grosszügigkeit gönnen.
Finde ich mega schön. Sich selber schauen, was ist wirklich ganz, ganz wichtig im Moment. Und dort motiviere ich natürlich auch, übergebt auch Sachen, die man abgeben kann. Oder? Mhm. Ich meine, die Emotionen und auch die Nähe zu den Eltern und auch mit ihnen etwas Gutes oder Schönes zu machen, das kann man nicht abgeben und sollte man auch nicht. Aber eben zum Beispiel Geldsachen, gibt es jemanden? Gibt es einen Onkel, eine Tante, ein Gotti, ein Götti, wer auch immer, der jetzt zum Beispiel sagt, ich nehme das Päckchen Finanzen. Da muss man probieren, ein bisschen gross zu denken, aber dort braucht man auch Hilfe, oder? Weil man sitzt in dem Megakuchen rein und sieht vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr.
Aber da ist eben genau der Weg. Eben, du hast jetzt mit der Lili telefoniert, mit der Carmen Bründler geredet und sie redet darüber. Und ich glaube, das ist ja schon der erste Schritt, dass man darüber redet und auch sagt, hey, es ist viel, ich könnte Unterstützung brauchen.
Was ich mit einer anderen Familie gemacht habe, wir haben alle Freunde eingeladen, die haben Lust gehabt, zum Kommen. Und dann haben wir einen elektronischen Kalender erstellt und dort tun alle Leute, die Lust haben, mit dem Mann, mit dem einen Vater, der eine Demenz hat, in der Frühen erkrankt ist, tun dort einschreiben. Ich gehe mit ihm zum Mittagessen, ich gehe mit ihm ins Theater, ich mache eine Wanderung. Und so hat der Rest der Familie, also das sind die Freunde, haben immer gesehen, ah, heute geht die, morgen ist das. Und darum sind sie nicht mehr so unter Druck.
Und ich kann aus meiner Sicht sagen, das entlastet schon sehr. Also wir haben auch ein paar Leute um mich herum, unter anderem Miss Gotti, die jetzt nicht verwandt ist mit meinen Eltern, ist eine gute Freundin von meinen Eltern. Einfach, ich weiss, sie geht mit meiner Mutter, mit meinem Vater 2 Stunden Kaffee trinken und ein bisschen laufen. Dann weiss ich schon, ich muss heute und morgen vielleicht nicht gehen. Dann wieder 2 Tage ein bisschen Luft.
Also es sind so die Emotionen, können wir nicht abnehmen. Aber sonst probieren, jemanden zu haben, der einem hilft, dass man eben ein grösseres Sozialnetz genau bauen kann.
Und ich würde den Kreis nochmal eins grösser machen. Ich habe nämlich persönlich etwas festgestellt, hat mich auch noch schön gedacht, ich muss da nicht Werbung machen für irgendwelche bestimmten Krankenkassen. Aber wenn man offen und transparent ist, ich habe natürlich wieder eine Kündigungsfrist für die Reiseannulationsversicherung von meinen Eltern verpasst. Die kostet doch immerhin 250 Franken im Jahr und die brauchen es wirklich nicht mehr. Ich habe gefunden, komm, ich schreibe denen 5-Satz-Mail, meine Eltern haben Demenz, tut mir leid, ist liegen geblieben, ist untergegangen. Kann ich irgendwie nächstens mal aus dieser Versicherung raus oder was sehen Sie für eine Lösung? Und haben die wirklich zugeschrieben, Herr Blungi, Ihre Eltern sind seit 30 Jahren bei uns versichert, selbstverständlich können Sie die Rechnung vortun, die ist als erledigt betrachtet, die Versicherung ist damit gekündigt. Habe ich auch noch schön gefunden, dass wenn man offen und transparent ist, nicht geheuchelt und nicht gelogen, sondern auf Transparenz ist, es ist viel, ich habe es verpasst, die Frist, tut mir leid, aber die Kulanz von dieser Krankenkasse hat mir jetzt noch schön gedacht.
Ich mache das sogar bei Betreibungen, dann rufe ich auf das Betreibungsamt an und sage, die Person hat eine Demenz, können wir die Rechnung sistieren, bis dann und dann probiere ich sie in Ordnung zu bringen. Also wirklich Motivation, um klar zu sagen, was Sache ist. Schauen wir doch, was es noch für andere Angebote gibt und tun die auch noch in die Shownotes. Wichtig ist für mich zum Beispiel die Öffentlichkeitsarbeit und die Sensibilisierung auch Lehrer, Lehrerinnen gegenüber und Ausbildnerinnen gegenüber.
Also jetzt von den Young Carers.
Von den Young Carers, das ist unser Augenmerk.
Wissen, oder? Dass die Lernenden sich noch kümmern um die Mutter,
genau,
oder den Vater.
Zum Beispiel. Und dass die dort noch die Arbeit machen müssen. Also das ist viel, viel Energie, die man da reinsetzt. Und dann motiviere ich alle zusammen, dass sie Hilfe holen, vielleicht auch psychologische Hilfe. dass sie schauen, gibt es bei uns irgendwo so eine Young Care-Gruppe oder eine auftun mit Hilfe.
Und ich würde auch Freundinnen und Freunde mit einbeziehen. Sobald man darüber redet, merkt man nämlich, man ist nicht allein, so wie Carmen Bründler das schon ausgedrückt hat. Und sie hat dann nochmal etwas sagen in dem Interview, nämlich zu ihrer Gefühlswelt, die völlig durcheinander kommt.
Weil ich habe so eine Mischung zwischen hässig und weil man einfach zum Beispiel das erste Mal, wo sie Bettwäsche nicht mehr kennen, selber anziehen. Und das ist so etwas Einfaches. Und dann machen wir das und es geht nicht mehr. Und ich bin nicht hässig auf meine Mami, sondern wie auf die Situation, so okay, jetzt kommt wieder etwas. Und es ist wie so wieder ein Schritt in die falsche Richtung eigentlich. Und das wird einem in so einem Moment richtig bewusst. Und ja, das ist irgendwie so eine Mischung von hässig, Wut, traurig. Ja, es ist so, es gibt so ganz viele Gefühle irgendwie. Und ein Gefühlschaos manchmal fast, ja.
Das kenne ich. Stegen. Und jeder Tritt, den man nimmt, ist in die falsche Richtung. Und es klingt ein bisschen blöd, aber man ist dann in diesen Situationen und denkt, ah, ist das jetzt anstrengend, ist das mühsam, ist das traurig, ist das peinlich. Und irgendwie muss man gleich sagen, hey, wir müssen es noch ein bisschen geniessen, weil in ein paar Wochen sind wir nicht mehr auf dem Steigertritt. Wir sind dann schon noch mal einen tiefer, das, was Carmen Bründler da sehr eindrücklich beschreibt. Und gerade darum finde ich es so vorbildlich, was ich mache, darüber reden, weil eben die Gefühle, die müssen irgendwo raus können.
So haben es mir auch alle Young Carers gesagt, als ich mit ihnen geredet habe. Und Lili, die in der Zwischenzeit 26 ist, hat das wirklich extrem unterstrichen, was hilft. Und was hilft, ist das Zusammenreden, eben in diesen Gruppen, weil man dort halt so viel Wertschätzung bekommt. Nichts muss erklären, dass auch immer lockeren Rahmen kann machen kann, bei einem Znacht oder bei einem Brunch. Und weil einem jemand zulässt und weil eben alles Platz hat, man darf lachen, man darf wütig sein, man kann sich mega aufregen und trotzdem ist man nicht allein.
Das nächste Mal reden wir dann über das Delir.
Über das haben wir schon ein paar Mal in unserem Podcast gesagt, wir machen dann die Folge. Ich bin mega froh, dass wir sie jetzt endlich machen und ich mein schlechtes Gewissen begraben kann.
Ich bin auch froh, weil ich weiß immer noch nicht genau, was es ist.
Das Delir. Oh, ganz einfach gesagt ist es eine akute Verwirrung, sozusagen aus der Spur gehen.
Bin gespannt. Das ist «Kopfsache», der Schweizer Demenz-Podcast. Jeden zweiten Montag gibt es eine neue Folge.
Erzählt doch anderen von dem Podcast und leitet die Episode weiter. Wenn ihr Anregungen oder Themenwünsche habt, freuen wir uns über ein Mail auf kopfsach@podcastschmiede.ch. Wir bedanken uns herzlich für die Mitfinanzierung bei unseren PartnerInnen, der Stiftung Plattform Meander, Alzheimer Schweiz, Lundbeck und der Pauli und Fridolin Dublin Stiftung.
«Kopfsach» ist eine Produktion von der Podcast Schmiede. Die Produzentin ist Carla Keller. Schnitt und Mastering macht Anna Moff. Das Konzept ist von Franziska Engelhardt und Judith Kronbach. Die Musik von Daniel Hobby. Alle Episoden hören Sie auf Spotify, Apple Podcasts oder auf allen anderen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Und selbstverständlich auch auf kopfsach-podcast.ch.